Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 22 Zuhörern. Heute gibt es die 38. Folge und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema pflegende Eltern. Und dazu haben wir die Katharina Schmidt und die Martina dabei. Ich tut mir leid, ich weiß nicht, wie du mit Nachnamen heißt.
Let's go.
Würdet ihr euch noch mal bitte kurz vorstellen, Katharina und Martina?
Ja, dann fange ich gerne an. Ich bin die Kati. Hi. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Hessen. Genauer gesagt aus dem Wetteraukreis. Das ist so zwischen Frankfurt und Gießen groß. Noch die Ausläufer vom Vogelsberg und vom Taunus umkreisen uns. Und es ist eine ganz tolle Gegend. Wir werden auch die Goldkammer Hessens genannt. Also hier gibt es ganz toll Ackerbau. Also hier lässt sich schön leben auf jeden Fall. Ich bin Bankkauffrau, so naheliegend zu Frankfurt, und aber jetzt schon seit 7,5 Jahren in Elternzeit. Ja, da ich zwei pflegebedürftige Kinder habe, habe insgesamt drei Kinder. Und die sind 7 und 2x5 Jahre alt und bin Ehefrau eines Mannes, der auch von 22Q betroffen ist.
Ja, hallo, ich bin die Martina. Wir kommen aus Aalen. Ich bin 55 Jahre alt. Wir haben auch drei Kinder, wobei der zweite unser betroffenes Kind ist. Der Moritz ist jetzt 23 Jahre alt. Ja, und es hört nie auf, man bleibt beschäftigt. Genau. Und alles Weitere hören wir dann.
Genau, vielen Dank erstmal. Genau, heute besprechen wir das Thema Kinder und Pflege mit den Eltern zusammen von 22 Betroffenen sprechen, und uns würde interessieren, was Pflege bei euch bedeutet hat. Also als eure Kinder noch ganz klein waren und auch heute noch bedeutet, wo sie schon etwas älter sind.
Ja, ich fange gerne wieder an. Bei dem 7-Jährigen, bei meinem Sohn, wussten wir gar nicht, dass er von 22Q betroffen ist. Tatsächlich erst als seine Geschwister auf die Welt gekommen sind. Wir haben 2020 die Diagnose bekommen, als die Zwillinge geboren wurden. Meine Tochter hat direkt nach der Geburt ja den Kopf nicht gehalten. Und also der war wirklich wie so angenäht bei so einer Puppe, richtig wackelig einfach. Ich habe immer gesagt, es ist ein Wackelkopf. Und da wurde direkt ja weitergeschaut, humangenetisch. Sie hatte auch mehrere Herzfehler. Sie ist mit 7 Wochen schon operiert worden. Wir waren am Anfang nur in der Klinik. Also Pflege im ersten Jahr von der Tochter bedeutete wirklich, ständig in der Klinik zu sein und ja einfach zu schauen, wie man das als Eltern managt. Bei meinem betroffenen Sohn war es am Anfang so, dass er einfach ein Schreikind war. Ich habe ihn ständig an mir gehabt, an der Brust gehabt, im Tuch gehabt. Also er war nie von mir wegzubekommen sozusagen. Das war so, als sie klein waren. Und bei meinem Sohn hat man tatsächlich dann durch die Diagnose der Tochter, also bei allen drei Kindern die Diagnosen gemacht. Und dann kam halt bei ihm raus, dass er auch betroffen ist, und da hat sich einfach vieles gefügt. Also man hatte Erklärungen für, warum hat er so spät angefangen zu essen, warum hat er so spät angefangen zu laufen, warum ist er so schlaff. Und ja, bei ihm wurden dann auch zwei Herzfehler entdeckt. Und bei ihm ist es erst aufgefallen, als er älter. Zwei Herzfehler hat der Große, ja. Und meine Kinder sind betroffen von der Duplikation. Also sie haben 22Q11, die Mikroduplikation.
Darf ich fragen, was das für zwei Herzfehler sind?
Mein Großer, der hat non-kompaktischen Kardiomyopathie, also eine zerklüftete Herzwand. Kann man sich vorstellen, dass der Muskel wie so ein Schwamm aussieht. Er ist nicht glatt, sondern so zerklüftet. Und einen offenen Duktus. Der wurde allerdings relativ spät erst diagnostiziert. Und ja, danach kamen jetzt dann die Diagnosen, ne? Muskelhypotonie, Knicksenkfüße, ADHS. Das kam jetzt alles erst, als er größer ist. Und er geht schon seit 4 Jahren in die Ergotherapie. Wir waren heute bei dem Kieferorthopäden. die dann meinte, dass er wohl auch Logopädie braucht, obwohl er wunderbar spricht, aber die Zunge sehr schlaff ist wohl. Also es passt zu der Hypotonie. Und ja, bei meiner Tochter war es so ein bisschen andersrum. Sie war als Baby, also bis sie 2 war, hat sie nur gelegen. Wir wussten nie, kann sie überhaupt irgendwann laufen. Sie ist einfach ein bisschen schwerer betroffen. Und ja, hat auch schon ein Implantat ins Herz gesetzt bekommen, so eine kleine Metallspirale, um da einen Defekt zu verschließen. Hat ja ansonsten auch wieder Kurse, die Muskelhypotonie, Knicksenkfüße. Sie ist hochgradig schwerhörig, sie trägt auch Hörgeräte. Beide haben eine Brille. Ich glaube, das war es soweit, was man so ja einfach.
Muss diese Spirale auch wie bei einer Herzklappe ständig erneuert werden?
Nein, die ist, als sie 7 Wochen alt war, eingesetzt worden und verwachsen jetzt mit dem Gewebe. Also der Defekt ist jetzt geschlossen dadurch und das muss jetzt so, bleibt jetzt drinne. Genau. Und also was ich noch so abschließend dazu sagen kann, ist einfach, die Pflege der Kinder an sich war, als sie Babys waren, es waren beides Schreikinder, sehr aufwendig durch die Tochter natürlich, viele Krankenhausaufenthalte. Und jetzt, wo sie größer werden, wird es tatsächlich einfacher. Jetzt kommt eher so ein bisschen die psychische Seite, die sehr belastend ist, so im Familienalltag. So könnte man das ja zusammenfassend beschreiben.
Martina, wie ist das denn bei euren Kindern?
Also wir haben ein betroffenes Kind tatsächlich, der Moritz. Moritz wurde mit einem schweren Herzfehler geboren, Pulmonaladresie mit VSD und MAPKAS. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Also er hatte keine Pulmonalarterie. Er wurde dann mit 9 Monaten damals in England operiert. Und ja, es war sehr schwierig alles. Wir waren in Erlangen zu Hause in der Klinik. Und er hatte dann ein Tracheostoma und kam beatmet nach Hause. Also da war die Pflege natürlich sehr, sehr aufwendig. Also es ging über Wickeln und das Kind hat kriegen weit hinaus. Das hat sich aber alles relativ gut stabilisiert. Und er konnte dann irgendwann wieder selbstständig auch atmen. Das Tracheostoma wurde entfernt. Und das war dann der Punkt.
Wann war das so ungefähr?
Also
Also
Moritz
in
wurde
welchem Lebensalter?
mit 4 kam das Tracheostoma dann raus. Ja, genau. Oder mit 3, 3,5, sowas, genau. Und also die Diagnose hatten wir in der ersten Lebenswoche aufgrund dieses schweren Herzfehlers hat die Klinik, der wurde im Herzzentrum geboren, sofort reagiert und hatte diesen Gendefekt vermutet. Also er hat die Mikrodeletion 22q11. Genau. Und es waren eigentlich schon, also die ersten 9 Monate, bis er operiert wurde, da war es eigentlich ganz gut. Der war meistens zu Hause und konnte sich eigentlich ganz gut entwickeln. Als er dann das Tracheostoma entfernt bekommen hat, hat sich halt herausgestellt, dass er nicht anfängt zu sprechen, was er bis heute nicht tut.
Also er kann überhaupt nicht sprechen. Wie verständigt ihr euch denn dann mit ihm?
Ja, der Moritz, der zeigt meistens, was er möchte. Also er äußert Unmut und er äußert Freude. Und es klappt erstaunlich gut, weil er ja auch, er ist sehr mobil. Also er kann, wenn der Moritz Hunger hat, dann holt er sich was zu essen oder was zu trinken. Wir haben ganz viel probiert mit Kommunikationshilfen. Erst mit solchen, weiß nicht, ob euch das was sagt, zu so Big Macs oder auch mit, er hat ein Tablet mit Sprachversorgung, aber das benutzt er eher zum Spielen. Aber die Kommunikation funktioniert eigentlich recht gut. Es ist halt auf dem einfachen Niveau.
Ihr habt eben gesprochen, dass er verschiedene Sprachhilfen hat, aber er benutzt keinen Talker zum Beispiel.
Nein, sowas, das hat er von Anfang an irgendwie abgelehnt. Das ist irgendwie nicht seins und dasselbe mit dem Tablet mit Sprachversorgung drauf. Er könnte, aber das mag er alles nicht. Genau. Er hat ein paar einfache Gesten, wenn er auf Toilette muss und einen Hosenknopf nicht aufkriegt, dann hat er eine Geste. Aber sonst, ja, genau. Man kann sich schwer vorstellen, aber es funktioniert ziemlich gut.
Und wie ist das, wenn er auf neue Menschen trifft?
Erstaunlich gut. Also er hat keinerlei Berührungsängste, er geht auf Leute auch zu Und wie gesagt, er kann ja was deuten, er kann was zeigen, wenn er was möchte. Und wenn er was nicht möchte, macht er das sehr deutlich.
Wie zum Beispiel?
Ja, er kann lautieren, er hat so einen klassischen Laut, wenn er was nicht möchte, macht er. Hört sich lustig an. Und man sieht ihn ja auch. Er kann auch nicken. Ja, und er schimpft dann quasi nicht nonverbal, aber man hört Unmut aus der Stimme, wenn er. Also er hat eine Stimme, er kann lautieren, aber er halt nicht reden.
Katharina, diese Frage geht an dich. Also, wann habt ihr ungefähr gemerkt, wann euer Kind besondere Pflege benötigt? Und wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, also beim Ältesten war halt diese Aufmerksamkeit, dieses ja, permanente an der Mama kleben, auch Papa durfte ihn gar nicht anfassen. Das war, ja, da hat man schon so gemerkt, irgendwie, da ist irgendwie was anders. Also ich war gar mehr gefordert als so die Durchschnittsmama wahrscheinlich. Und so richtig fing es dann bei ihm an, halt mit Start auch im Kindergarten, mit Vergleich mit anderen, weil er vorher, naja, man sagt dann so, ne, war halt ein Schreikind oder ist halt ein spezielles Kind, das konnte man noch nicht so zuordnen. Ne? So richtig von der Pflege fing es bei ihm, wie gesagt, an mit den Therapien und dann auch, je älter er wurde, hat er halt nachts immer noch die Windel gebraucht. Also das war so, dass dann, als er so ein halbes Jahr alt war, wenn man so anfängt, auch mal die Kinder zu duschen, nicht immer nur so in der Babywanne zu baden, da hat man schon gemerkt, oh, das gefällt ihm so gar nicht. Duschbrause war, also er hat so Ängste entwickelt. Also Duschbrause war ganz schlimm, Staubsaugen durfte ich nie. Insekten sind ganz, ganz schlimm. Da reagiert er sehr empfindlich drauf. Er ist sehr sensibel, sehr ängstlich, was solche Faktoren angeht. Da muss man einfach, ja, Rücksicht nehmen. Und das war so, so fing es bei ihm an. Und bei unserer Tochter ist eher auch die psychische Seite, ne? Also wenn man morgens schon die falschen Socken rausgelegt hat, weil sie gerade keine mehr in der Schublade hat, dann ist der komplette Morgen, ja, beendet. Dann wird nur noch geschrien und dann konnte ich die ganze Zeit noch die körperliche Überlegenheit ausnutzen, dass man sagt, okay, ich nehme dich jetzt auf den Arm, ich setze dich jetzt an den Autositz, wir fahren jetzt im Auto in die Kita und in der Kita abgegeben, ich war weg, dann war sie ein anderes Kind. Ne? Und das ist so ein bisschen, ja, man muss es einfach vom Gefühl her abpassen. Ich spüre das und ich weiß auch, wenn ich es dann versaut habe. Das merkt man dann sehr schnell und dann ist auch erstmal, ist es dann vorbei. Und ja, ich glaube, das ist, was das Pflegerische angeht, einfach so ein Gefühl, das man als Mama einfach hat. Und wo auch nur die Mama wirklich funktioniert, wo auch niemand anders dann dort diese Aufgaben übernehmen kann. Als sie noch sehr klein war, konnte ich sie auch nie bei meiner Mama lassen, zum Beispiel, also bei der Oma von ihr. Das geht mittlerweile, sie ist jetzt 5. Und ja, jeder muss einfach da so ein bisschen dazulernen und reinwachsen in die Rolle.
Wie war das bei euch, Martina?
Naja, also durch die Beatmung und alles hatten wir eigentlich einen sehr hohen Pflegeaufwand. Als das dann vorbei war, war einfaches Thema, ganz viel Thema war Essen, ganz viel Unterstützung. Also Moritz hat ein sehr gestörtes Verhältnis zu Essen, weil er halt mit dem Tracheostoma ja da sehr eingestrengt war. Wir haben ganz lange gebraucht, bis er hat lange Zeit nur pürierte Kost gegessen und Flüssigkeiten halt. Aber irgendwann haben wir das auch hingekriegt, dass er irgendwann das Kauen anfing. Der Moritz trägt bis heute nachts Windeln. Er hat bis er 13 war, ging er gar nicht zur Toilette, aber dann haben wir es noch geschafft, dass er tagsüber zum Beispiel ohne Windel sein kann. Also da ist bis heute natürlich ein relativ hoher Pflegeaufwand da. Genau. Moritz lebt aber auch schon seit er 16 ist in der Wohngemeinschaft. weil es da einfach so kam die Pubertät dazu und da wurde alles ein bisschen schwierig. Aber mittlerweile geht es ihm sehr gut. Er geht jetzt auch in die Werkstatt. Aber wie gesagt, nachts hat er immer noch Windeln und dann kam halt die fehlende Sprache natürlich sehr intensiv. Logopädie, auch Physiotherapie. Der Moritz ist erst mit gut 3 Jahren gelaufen. Ja, er hatte halt in allen Bereichen in extreme Verzögerungen. Er ist auch im Kindergarten für behinderte Kinder gewesen und dann auch in die Schule für geistig behinderte Kinder gegangen. Moritz kann auch nicht lesen und schreiben und rechnen. Also er ist sehr elementar unterwegs. Und die Pflege, ja, also sowohl die Körperpflege als auch sonst war natürlich schon sehr aufwendig. Er hatte dann Reittherapie, Logopädie, Physiotherapie lang, aber er lief dann, hat Fahrradfahren gelernt, also ist eigentlich sehr mobil inzwischen.
Das mit dem Essen, das war bei uns tatsächlich auch so eine Sache. Also meine Tochter, die wurde per Sonde ernährt im Krankenhaus. Also sie war ihr erstes halbes Lebensjahr im Krankenhaus. Und so bis sie anderthalb war, hat sie nur Flasche getrunken. Und dann haben wir wirklich mit der Logopädin langsam uns dann hingearbeitet, dass sie gegessen hat. Das war aber auch wirklich ein Weg. Und bei meinem Sohn tatsächlich, das kam heute so durch die durch den Termin bei der Kieferorthopädin raus, wo sie auch meinte mit Logopädie, er isst nur Brot hauptsächlich und Würstchen, also nichts Gekochtes, keine weichen Konsistenzen, Kartoffeln oder Nudeln, was so die meisten Kinder essen, das isst er einfach nicht. Und das kann tatsächlich auch mit ja, dieser Wahrnehmung und der Zunge zusammenhängen. Er ist 7,5, also bis jetzt bin ich da selbst noch nicht drauf gekommen. Also man lernt immer wieder dazu tatsächlich.
Aber eure beide Kinder, also das ist jetzt eine Frage an Katharina und Martina, an euch beide. Aber so Essen verweigert haben sie bisher noch nie. Also.
Naja, es war am Anfang schon sehr schwierig, als er dann gegessen hat, aber es ging alles. Wie gesagt, halt sehr lange nur, also ganz am Anfang war es ein Traum, ich konnte ihn stillen. Das war wirklich toll. Er hat das erste halbe Jahr, wurde er voll gestillt. Und dann war es halt, ja, als er das Tracheostoma hatte, war es wirklich, hatte schon sehr gestörtes Essverhalten. Also er hat auch erst mit, also 5 Jahre alt war, den Löffel selber in die Hand genommen. Und es war auch ein Kids-Erlebnis, da waren wir bei einer Familienwoche, das war eigentlich quasi unser Erstkontakt zum Verein. Wir waren bei der Familienwoche und hatten vergessen, in der Kinderbetreuung zu sagen, dass der Moritz nicht selber essen kann. Und die Erzieherin hat dem Moritz den Joghurt hingestellt und hat ihm den Löffel in die Hand gedrückt. Und dann saß er da wohl eine Weile und irgendwann hat er dann gegessen. Und mit dem Kauen, fing das an, da war ich dann bei der Osteopathin mit ihm. Und irgendwie muss die eine Blockade gelöst haben, die ihn dann, irgendwie ging es dann mit Kauen. Also es war, aber komplett verweigert hat das Essen eigentlich nicht.
Du hast gesagt, dein Sohn hatte am Anfang ein gestörtes Essverhalten. Was genau war denn da nicht in Ordnung, sage ich mal?
Naja, ganz am Anfang ging das ja alles, aber dann muss man sich vorstellen, wenn man dauerhaft so einen Schlauch im Hals hat, da muss ja alles irgendwie dran vorbei. Und ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie, das hat einfach nicht so funktioniert. Er hatte mit dem Atmen Probleme und dann hat das Essen auch nicht richtig funktioniert. Er hatte dann auch lange eine PEG-Sonde. Aber ja, es waren dann kleine Schritte und es ging dann immer besser.
Ja, bei uns war es so, dass ich den Großen tatsächlich bis er 4,5 war gestillt habe. Aufgrund, dass er wirklich am Anfang sehr, sehr wenig gegessen hat. Und ich einfach dachte, das Stillen ist so unsere sichere Hausnummer, das funktioniert und da kriegt er wenigstens irgendwas rein. Er hat dann, ja, ich sag mal so, bis er so 2, 3 Jahre alt war, schon auch mal was vom Tisch mitgegessen, was gekocht ist. Das kam dann erst so mit dem, dass er nur noch Brot gegessen hat. Und ich hatte ihn dann tatsächlich in der Kita ab zum Mittagessen angemeldet, dass ich dachte, na ja, so mit anderen Kindern und so, da hat er wirklich immer nur sich das Fleisch und die Würstchen rausgesucht oder wenn es Brot als Beilage gab. Und ja, dann gab es so ein Schlüsselerlebnis, dass er mal etwas probieren sollte von einer Soße. Und dann hat er den komplett auf den Tisch gespuckt und dann haben wir gesagt, gut, wir lassen das mit dem Essen, weil das ist für alle Beteiligten sehr schwierig. Und bei meiner Tochter ist es andersrum. Die hat sich sehr schwer getan, überhaupt mit dem Essen zu beginnen. Und als sie es dann konnte, also die ist wirklich, die isst alles, die isst Tomaten, das ist als Gemüse, das Kind ist Gemüse, das ist verrückt. Ja.
Wie sieht denn so euer Alter aus?
Naja, inzwischen, wie gesagt, Moritz wohnt schon längere Zeit jetzt nicht mehr zu Hause. Der kommt alle 3 bis 4 Wochen und wenn er Urlaub hat oder Ferien hat, ist er auch mal 1, 2 Wochen so zu Hause und sonst übers Wochenende immer. Aber als er kleiner war, war das natürlich schon Therapie. Er ging in den Kindergarten und er war dann aber auch wirklich an 3 Tagen in der Woche den ganzen Tag im Kindergarten und kam dann an 2 Tagen früher nach Hause. Es muss halt immer jemand da sein. Also du, auch wenn er jetzt erwachsen ist, der Moritz kann nicht alleine bleiben. Muss immer jemand da sein. Und im Moment ist der Alltag halt, ja, wir hatten dann, es kam immer wieder mal was, mal wieder eine Herz-OP oder ja, er hatte dann mit na, knapp 18 eine Art Epilepsie entwickelt. Da hatten wir dann wieder harte Zeiten, wo wir auch länger mit ihm in Kliniken waren. Und jetzt letzten Herbst hatten wir halt wieder hatte er eine Sepsis, lag wirklich 3 Monate im Krankenhaus mit einer großen Herz-OP dann noch. Es geht ihm wieder gut, aber so vom Gefühl her hat man im Alltag immer schon eine Sorge dabei, dass gesundheitlich wieder irgendwas passieren kann. Und ich glaube, das hört auch nicht auf.
Ja, bei uns ist es tatsächlich auch immer sehr chaotisch. Also dadurch, dass dass es auch 3 Kinder sind und die so nah beieinander sind, also nur mit 2 Jahren Abstand, passiert auch immer mal was. Also wir hatten ein Jahr, da hatten wir 6 Rettungswageneinsätze beziehungsweise Notaufnahmenkontakte innerhalb eines Jahres. Also ist viel los. Natürlich auch sehr viele Termine durch die ganzen Therapien und meine Tochter bekommt auch Frühförderung und fettaudiologische Frühförderung, also allgemeine und für die Ohren. So, ja, kommt halt so ein bisschen man selbst zu kurz. Also Selfcare ist, ja, man bemüht sich auf jeden Fall und auch als Eltern, als Paar. Ja, wir versuchen da jetzt mittlerweile so ein bisschen die Oma mehr mit einzubinden, dass wir mal zusammen essen gehen können oder einfach, dass man sich ja in dieser pflegenden Elternschaft nicht verliert, dass man immer noch zusammen ja auch mal was ausklammert außerhalb der Pflegschaft und einfach Paar sein kann. Das versuchen wir jetzt wieder so ein bisschen mehr auch zu integrieren in unser Leben. Das war eigentlich die letzten 5 Jahre nicht vorhanden. Und ist aber ganz wichtig, dass man da auch so ein bisschen nach sich guckt.
Wo brauchen denn eure Kinder am meisten Hilfe oder Unterstützung?
Am meisten Unterstützung, ja, das ging eigentlich meistens dann um Therapien, um ja, schon auch anfangs um Essen, um Trinken, um körperliche Bedürfnisse, einfach um Beschäftigung. Ja, aber wie gesagt, ja, das hat sich inzwischen alles so ein bisschen erledigt. Es gibt jetzt die heißen Zeiten, wenn gesundheitlich was nicht passt, weil dann ist dann eine WG oder so halt auch nicht mehr. Da sind dann wieder die Eltern relevant, die das dann auffangen. Durch das, dass der Moritz ganz klar ein Gehkind, also schulisch heißt es heute geistige Entwicklungskind ist, hatten wir halt in der Schule und auch jetzt in der Werkstatt, wir haben, ich könnte es jetzt mal böse ausdrücken, wir haben nicht den Druck eines Bildungsabschlusses. Also bei Moritz war es nie ein Thema, dass er einen Schulabschluss machen muss, eine Ausbildung machen muss. Wir hatten in der Hinsicht quasi keinen Druck, dass der Moritz sich in der ersten Arbeitswelt oder überhaupt selbstständig draußen behaupten muss. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam vielleicht an, aber ich habe gerade bei anderen Kindern im Verein ganz oft miterlebt, dass die unter sehr hohem Druck auch stehen, was Schule, was Sprache, was Ausbildung anbelangt. Der Moritz war von Anfang an ein klarer Kandidat. Es hat sich irgendwann herausgestellt, Rechnen, Lesen, Schreiben, das funktioniert nicht. Die Schule konzentriert sich in dem Fall dann auf Lebensbewältigung, auf Selbstständigkeit, im alltäglichen Leben, vielleicht auch Essenszubereitung, möglichst selbstständige Körperpflege, anziehen, ausziehen, also so praktische Lebensdinge. Und das hat, jetzt habe ich den Faden verloren, Entschuldigung, das hat uns quasi, trotzdem, dass das sehr schwer betroffen ist, in mancher Hinsicht Druck genommen. Also das habe ich bei anderen Eltern ganz oft gemerkt, dass da ein sehr hoher Druck auf Eltern und Kindern sind, wenn es gerade im Bereich Schule und Bildung, den hatten wir in dem Sinn nicht. Natürlich war es auch hart, sich von Zielen, die man ja für sein Kind hat, oder von Wünschen, die man für sein Kind hat, zu verabschieden. Also wie Sprache, wie Bildung, wie Ausbildung, wie selbstständiges Leben. Das sind natürlich auch, das ist auch traurig, dass man sich davon verabschieden muss, aber es hat uns auch ab und zu das Leben wirklich einfacher gemacht, dass wir da Druck rausnehmen konnten. Genau.
Bei uns ist es tatsächlich so, es fängt morgens beim Aufstehen, Anziehen, Hygiene, Körperpflege an und hört abends bei der Einschlafbegleitung auf. So. Also meine Kinder machen noch nichts groß alleine, dass man sagt, die beschäftigen sich mal 1, 2 Stunden mit irgendwas und ich gehe mal entspannt in die Badewanne oder so. Also das gibt es nicht. Also sie brauchen immer die Gewissheit, dass sie Hilfe bekommen können. Und ja, Mama ist hier das meistgesprochenste Wort bei uns im Haus.
Nochmal zu dir, Martina. Wie war denn das für euch, als ihr gemerkt habt, dass euer Kind, der Moritz, keine Aussicht auf normalen Beruf hat? Oder ja, wie soll ich es anders ausdrücken?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das war natürlich, war und ist natürlich, ich suche gerade ein Wort, traurig trifft es nicht, frustrierend trifft es nicht. Das ist natürlich, ja, auch, wir haben ja auch 2 gesunde Kinder, die natürlich ihren Weg machen und da geht es alles. Das ist aber ja, es war eine Entwicklung. Am Anfang, die ersten, sagen wir mal, 2, 3, 4 Jahre, 2, 3 Jahre, war ja eigentlich, es war erstmal ein Kampf ums Leben mit diesem Herzfehler. Und dann musste man sich so peu à peu von gewissen Dingen verabschieden. Das kam nie, kam ja nicht alles auf einmal. Und das, ja, das ist natürlich hart, es ist traurig, es ist auch, ja, man stellt sich als Eltern was anderes vor, aber der Moritz war zu jeder Zeit ein sehr lebensfrohes Kind. Also er hat immer, der war nie unglücklich und nie frustriert. Und ich glaube, das macht auch ganz viel aus. Er hatte keinen Frust, weil er jetzt nicht sprechen kann. Er hat keinen Frust, weil er nicht normal die Schule durchläuft, normalen Ausbildungsberuf macht. Das ist außerhalb seiner Welt im Prinzip. Es war also so quasi ein sich verabschieden von gewissen Dingen, aber das ging peu à peu. Also am schwersten ist mir es wirklich gefallen, damit zurechtzukommen, dass der Moritz nicht spricht. Aber da haben wir haben immer wieder familienorientierte Reha-Maßnahmen gemacht in Tannheim. Ich weiß nicht, ob die Klinik jemand kennt von euch. Also als ganze Familie. Und als wir das zweite oder das dritte Mal waren, hat der Psychologe gesagt, Frau Metzger, wenn Sie jemand, genau, es war immer schwierig, wenn die Leute gefragt haben, warum spricht er nicht? Wir wissen es nicht. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, sagen Sie doch einfach mal, ja, der Moritz spricht halt nicht und er wird auch nicht sprechen. Und das war für mich so ein Knackpunkt und solche Punkte gab es immer mal wieder, dass ich es akzeptieren konnte. Dass ich das war für mich, Moritz spricht nicht und wird nicht sprechen. Und an solchen Punkten hat man immer mal wieder auch so ein, ich sag jetzt mal, einen Haken dran gemacht oder hat was voll akzeptiert. Und deshalb ist es sicher über die, Moritz ist inzwischen 23 Jahre alt. Das waren viele Abschiede, viele kleine Trauerprozesse. Die dauern vielleicht immer noch an, weil immer mal wieder was kommt. Aber ich glaube, so insgesamt haben wir das ganz gut hingekriegt für uns auch.
Aber das ist doch auch bestimmt auch, naja, sage ich mal. Also ich weiß nicht, wie haben Sie sich denn gefühlt, als dieser Psychologe gesagt hat, Ihr Kind wird nie wieder sprechen? Das ist doch erstmal ein Schlag ins Gesicht, oder nicht?
Nee, 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 er hat nicht zu mir gesagt, der Moritz wird nicht sprechen. Ich habe mit ihm darüber geredet, dass das ein Punkt ist, der mir, an dem ich sehr arbeite. Dass ich von allen möglichen Leuten immer wieder gefragt werde, warum spricht der Moritz nicht oder wird der Moritz noch sprechen? Und ich immer so, ja, vielleicht, wir wissen es nicht und und deshalb konnte das nie so akzeptieren. Und dann hat der Psychologe zu mir gesagt, sagen Sie doch einfach mal, der Moritz wird nicht sprechen, er kann nicht sprechen. Und ich konnte dadurch, dass ich es dann geäußert habe, konnte ich es akzeptieren. Weil es war dann wirklich ein Punkt, da war es eben so. Wenn es dann noch was gekommen wäre, wir haben natürlich nie aufgehört, ihn logopädisch zu fordern oder irgendwas. Aber ja, also ich glaube, manchmal muss man einfach etwas akzeptieren, mit sich selber auch akzeptieren, damit es gut wird.
War das schwer für euch, das zu akzeptieren?
Auch da wieder, eigentlich schon ja, aber auch das war ja ein Prozess. Er spricht nicht. Man versucht ihn zum Sprechen zu bringen. Es funktioniert nicht. Wir waren dann auch in diesem Kompetenzzentrum Sprache, das dann in Frankfurt beim Professor Sader, haben organische Sachen ausgeschlossen. Das war auch ein Prozess. Der Prozess war sicher schwierig für uns. Aber ja, ich finde immer, wenn man so einen Prozess mitmacht, dann, ich sage immer, das sind so kleine, man stirbt so tausend kleine Tode, ja? Also das sind lauter kleine Trauerprozesse, die man in so einer Entwicklung mitmacht. Und ja, das war schon schwierig. Aber es ist, wie gesagt, das kommt nicht von gestern auf heute, sondern passiert langsam.
Katharina, wie ist es denn mit euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendein Hilfsmittel für eure Kinder beantragen müsst, werdet ihr dabei unterstützt oder bekommt ihr Hilfe oder wie sieht das mit den Ämtern bei euch aus?
Ja, wir haben damals Als wir die Diagnose bekommen haben, direkt einen Termin beim Sozialpädagogen bekommen von der Uniklinik Gießen. Der sitzt auch dort vor Ort und der hat mich allumfassend beraten, was Pflegegrad, was Schwerbehindertengrad angeht, die ganzen Beantragungen, wo was gemacht werden muss. Ich sage immer, ein Haus zu kaufen war schon schwer, zu heiraten und die Unterlagen dafür zusammenzubekommen. Aber Hilfsmittel und Pflege und die ganzen Begutachtungen für die Kinder zu bekommen, das ist wirklich Bürokratie. Also ich weiß nicht, wie viel Milliarden Blätter hier schon bei uns durch den Drucker gegangen sind. Also wirklich, es ist die größte Hürde, glaube ich, diese ja, Bürokratie. Und geholfen hat uns wirklich dieser Sozialarbeiter, der uns einfach informiert hat, weil ich wirklich gar keinen Plan hatte und auch so das Internet da nicht so wirklich viel hergibt. Die Krankenkasse natürlich, die Pflegekasse, kompetenter Ansprechpartner ist, aber es wirklich immer wieder, also gerade aktuell sind wir am Beantragen einer FM-Anlage, eine Übertragungsanlage für die Schule nächstes Jahr für unsere Tochter, die sie an die Hörgeräte stecken kann. Und dann direkt von der Lehrerin, die hat ein Mikrofon umhängen und spricht dann in dieses Mikrofon rein und sie bekommt das direkt auf die Ohren. Und ja, da ist jetzt schon so viel schiefgelaufen. Und ich bin so froh, dass ich das rechtzeitig beantragt habe, dass sie es dann auch nach den Sommerferien in den Kindergarten nutzen kann. Ja, also Bürokratie ist wirklich der Wahnsinn.
Bekommt ihr denn überhaupt von Krankenkasse, Staat oder anderen Institutionen überhaupt Unterstützung? Weil prinzipiell wird es ja immer abgelehnt von den Krankenkassen. Also so kommt das bei mir manchmal so an.
Ja, also gerade was den Schwerbehindertenstatus angeht, da wird immer, habe ich das Gefühl, prinzipiell erstmal abgelehnt. Klar, wenn schwerwiegende Diagnosen vorliegen, kriegt man schon was, aber wir haben zum Beispiel am Anfang keine Merkzeichen bekommen. Immer Widerspruch einlegen, Widerspruch einlegen, Widerspruch einlegen und ja, irgendwann klappt es dann. Und ansonsten, wir haben tatsächlich bis auf sensomotorische spezial angefertigte Schuheinlagen, haben wir bisher alles bekommen, was wir beantragt haben. Aber wie gesagt, immer wieder Widerspruch einlegen, belegen mit Videos, mit Bildern. Also es ist schon sehr viel Arbeit. Also ich wüsste nicht, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt noch arbeiten müsste, um das alles zu leisten, tatsächlich. Also natürlich, wir bekommen ja Pflegegeld, die Kinder haben ja einen Pflegegrad, das entlastet einfach finanziell, sonst könnte man überhaupt nicht existieren. Also dann würde irgendwas hinten runterfallen.
Darf ich vielleicht fragen, wie viel Prozent eure Kinder haben? Also auf den Schwerbehindertenausweis spreche ich gerade.
Der Moritz hat 100% Schwerbehinderung. Mit Begleitperson. Also das war auch bei ihm nie ein Thema. Genau. Und die Pflegestufe, das ging bei uns auch immer gut, wobei es, also früher waren es ja die Pflegestufen, da gab es ja 1, 2 und 3. Und es war witzig, der Moritz hatte selbst beatmet zu Hause nie die höchste Pflegestufe, weil man müsste ja für so ein kleines Kind, muss man ja eh viel Zeit aufwenden. Ja, aber wie gesagt, also er hat heute auch noch einen Pflegegrad und den Behindertenausweis mit 100%. Und es war bei uns eigentlich, ja, also mit dem Behindertengrad hatten wir nie ein Problem. Und das hat er jetzt auch unbefristet. Ja, genau. Mit dem Pflegegrad, das war manchmal ein bisschen ein Kampf, aber es ging auch.
Bei uns ist es so, unsere Tochter hat 70% und Merkzeichen H schon seit Baby an, also bis sie jetzt 10 ist. Mit 10 wird das dann nochmal geprüft. Und bei meinem Sohn ist es so, dass er nur 40% hat, also er hat auch keinen Ausweis. Und sie haben beide Pflegegrad 3.
Aber so wie sich das bei euch beiden anhört, müssten ja eure Kinder eigentlich 100% bringen, wenn nicht sogar mehr.
Nee, also du Moritz hat 100%. Das
Also meine Kinder, genau, also nee, die gehen, also der Große geht ja auch auf eine normale Regelschule. Also 100% wären, also ich 50 hätte ich ihm gegönnt, sage ich mal, uns. Und bei meiner Tochter, da ist es schon gerechtfertigt. Ich denke mal, wenn sie 10 ist, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger werden. Gehe ich mal davon aus. Mal gucken, wie sie sich entwickelt, wie es mit der Schule läuft und
Martina, wie wirkt sich denn Moritz Behinderung denn auf euer Umfeld so aus? Versteht er sich damit ein oder gab es da auch schon mal Schwierigkeiten, Komplikationen?
also, ja, es war am Anfang natürlich schon, da hat man ja nicht, konnten wir ja auch nicht so viel machen mit ihm, wir waren nicht so viel unterwegs, aber insgesamt akzeptiert unser Umfeld natürlich, eigentlich den Moritz sehr gut inzwischen. In der Familie ist er super integriert, also mit seinen Geschwistern klappt es ganz gut oder es klappt eigentlich super. Ja, ich kann jetzt mit der Frage nicht so viel anfangen. Vielleicht kannst du da ein bisschen konkreter werden.
Dann formuliere ich es vielleicht noch mal anders. Also wie wirkt sich eure Situation, also diese ganze, ja, dass halt eure Kinder gepflegt werden müssen und so auf euer soziales Umfeld aus?
Naja, das war am Anfang, als der Moritz mehr Pflege gebraucht hat. Er hat auch noch länger Sauerstoff gebraucht und alles war es natürlich schwierig. Da hat man natürlich, musste man alles gut planen. Man konnte aber nicht so viel planen, weil immer mal wieder doch einfach was passiert ist, was dazwischen kam. Man musste Sachen absagen, die geplant waren, was uns wesentlich spontaner gemacht hat inzwischen. Also so lange vorausplanen konnte man eigentlich nicht, weil man nie so genau wusste, wie es endet. Was natürlich auch zur Folge hatte, dass das soziale Umfeld auch ein Stück weit kleiner wurde. Weil es gab immer auch Leute im Freundeskreis, die dann, ja, die da nicht so gut umgehen konnten damit, dass man halt nicht mehr so mobil war. Dass, wenn du Moritz dabei war, das auch nicht ganz so einfach war, weil er ja einfach ja, sich nicht wie ein normales Kind dann verhalten hat. Das hat schon, es hat ein Stück weit das soziale Umfeld reduziert und hat uns aber auch ein Stück weit reduziert, im zum Beispiel Urlaub machen war zeitenweise nicht so einfach mit ihm, weil man halt immer auch auf ihn aufpassen musste. Und ja, aber so, es macht das soziale Umfeld kleiner, aber das, was im Prinzip übrig bleibt, ist umso wertvoller. Also, ja, richtig negative Erfahrungen haben wir eigentlich nicht gemacht. Also, dass wir irgendwie, ja, schief angeguckt wurden oder irgendwas. Es war eigentlich immer sehr offen alles und sehr wohlwollend.
Werdet ihr denn auch dieser kleine Kreis, den es praktisch noch gibt, werdet ihr von denen auch unterstützt? Also so, keine Ahnung, wenn ihr jetzt mal irgendwo hinfahren wollt oder hingehen wollt, dass einer mal sagt, Mensch, ich kann doch mal auf den Moritz aufpassen oder so.
Na, das war, ich meine, das ist ja inzwischen, ja, er wohnt ja nicht mehr zu Hause, aber das war natürlich am Anfang nicht so einfach. Wir hatten immer noch mal, wir hatten ja also, als er klein war, beatmet zu Hause und alles, hatten wir häusliche Krankenpflege und haben dies auch relativ lange beibehalten, dass wir immer mal wieder ein paar Stunden hatten, dass jemand kam, weil es war ja auch so eine medizinische Sache, die natürlich sich manch oder viele Leute auch nicht zutrauen. Großeltern und sowas hatten wir nie in der Nähe, die waren schon immer weiter weg. Also die konnte man nicht so in die Alltagsunterstützung mit einbauen. Was uns immer wichtig war, sobald der Moritz in der Schule war, ab der 2. Klasse, ich glaube, er war 8 Jahre alt, haben wir ihn immer wieder in Kurzzeitpflege auch gegeben. Das heißt, wir haben unser Budget, was wir für Verhinderungspflege und Krankenpflege hatten, durch den Pflegegrad, haben wir in Kurzzeitpflege immer investiert. Und es war immer, der Moritz ist an das Stiftung Haus Lindenhof in die Schule gegangen und die haben Kinder- und Jugendwohngruppen für behinderte Kinder und Jugendliche und haben da auch Kurzzeitplätze. Also wir haben ab dem Zeitpunkt, als der Moritz, ich glaube, er war 8, haben wir immer wieder ihn so alle 2 Monate, ein Wochenende oder zwischendurch auch mal eine Woche wirklich in Kurzzeitpflege gegeben, dass wir dann auch wieder Luft hatten für uns, für die anderen Kinder, genau. Und das ist eigentlich, das ist eine Möglichkeit, die ich allen Eltern auch ans Herz legen möchte, dass man sich da wirklich Inseln schafft und dass man auch Fremdbetreuung in Frage, also eher in Betracht zieht, um sich selbst zu entlasten.
Katharina, wie sieht es denn mit eurem Umfeld aus? Unterstützen sie euch bei eurer Pflege oder könnt ihr euch so, oder wie beeinflusst eure Kinder, euer Umfeld?
Ja, bei uns ist tatsächlich auch so der Freundeskreis geschrumpft. Also viele konnten damit gar nicht umgehen. So richtig Unterstützung habe ich eigentlich nur durch meine Mama. Die Schwiegermama wohnt leider an der Nordsee, also auch zu weit weg für uns. Aber wenn wir im Urlaub sind, dann unterstützt sie uns ganz toll. Also wenn wir sie besuchen, das ist für uns immer der Urlaub. Ja, ansonsten, ja, jeder bemüht sich natürlich und versucht mal was abzunehmen, was bei meinen Kindern aber sehr, sehr schwierig ist, weil sie sich sehr schlecht auf jemand anderen einlassen einfach. Also deswegen waren wir auch noch nicht in einer Kur oder in einer Reha, weil andere Umgebungen, fremde Menschen, fremde Therapeuten, das würden die nicht mitmachen. Also gerade meine Tochter ist da sehr speziell. Die braucht 5, 6 Stunden, bis sie sich auf jemanden eingelassen hat. Und es gibt auch wirklich Therapeuten, Menschenärzte, mit denen sie gar nicht kann und dann funktioniert es nicht. Dann brauchen wir wirklich einen anderen Therapeuten oder einen anderen Arzt, weil es nicht funktioniert. Und es wird auch nicht funktionieren. Also sie ist da sehr speziell. Sie macht dann einfach nicht mit, sie verweigert dann komplett. Und ja, somit hält sich die Unterstützung. Die Geduld wird halt sehr klein und ja, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen.
Aber das ist ja auch, da tut sich bestimmt auch noch was.
Ja, ich denke, wenn sie
Also
älter
diese,
werden,
genau,
genau.
in diesem Alter habe ich es auch sehr, sehr herausfordernd. Es war sehr anstrengend alles. Und genau, also von dem her, da darf ich dir Hoffnung machen, da geht bestimmt irgendwann mehr.
Das hört sich gut an.
Ja, das glaube ich schon.
Das heißt also auch, dass ihr, also das ist jetzt wieder eine Frage an euch beide,
Darf
auch
ich noch
nicht
was
so viel.
ergänzen? Darf ich noch kurz ins Wort fallen? Was ich bemerkt habe, man umgibt sich mit Gleichgesinnten und das tut wahnsinnig gut. Also ich habe durch meinen Sohn, als der geboren wurde, 2017, und dass das so fordernd war, in Facebook damals mich einer High-Need-Baby-Gruppe angeschlossen. Also es nannte sich High-Need-Baby, also Babys, die halt schreien, viel Mama brauchen. Und da habe ich ganz wundervolle Menschen kennengelernt. Eine Freundin, die mittlerweile in Erfurt wohnt, die wir nächste Woche besuchen fahren. Eine Freundin, die in der Nähe von Hanau wohnt, die nicht so weit weg ist, mit der ich täglich über WhatsApp Kontakt habe. Und eine Freundin in der Nähe von Gießen, die selbst einen autistischen Sohn hat, mittlerweile auch 3 Kinder hat. Und das sind einfach Menschen, ja, die einen verstehen, die selbst pflegende Eltern sind, die wissen, wovon man spricht, ja, und die, wo wir uns untereinander einfach aufbauen können, uns gegenseitig Kraft geben können. Und wenn wir uns dann irgendwo auf dem Spielplatz zusammentreffen, ist das einfach so harmonisch, obwohl die Kinder so viele Diagnosen und Pflegegrade haben, wo man dann denkt, eigentlich dürfte hier gar nichts funktionieren, aber die wahnsinnig, wie harmonisch das dann doch ist. Also das ist wirklich für mich so die größte Bereicherung durch die Kinder, durch das Spezielle der Kinder, die neuen Freundschaften und die Menschen, die ich einfach sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätte.
Da kommen wir auch praktisch zu einer weiteren Frage an euch beide. Heißt das praktisch, dadurch, dass ihr so eng mit euren Kindern zusammen seid, hat sich dann auch euer Blickwinkel auf das Leben und der Blickwinkel auf eure Kinder anders ausgerichtet?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade noch ergänzend vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast, Katharina. Ich fand es auch immer sehr hilfreich, wenn man sich mit anderen Eltern, besonderer oder behinderter oder wie auch immer wir es nennen möchten, Kindern zusammengefunden hat. Das ist im Verein viel passiert oder aber auch außerhalb. Und das ist das. Der Blick aufs Leben verändert sich. Also die größte Veränderung ist meiner Meinung nach, man kann es nicht planen. Es passiert. Das Leben passiert. Und man lernt aber auch, das, was gut ist, zu genießen. Also das, was gut ist, als gut zu sehen. Und was ich am Anfang, was ich manchmal da ganz stark hatte, ich konnte es nicht verstehen, ich konnte andere Leute Probleme nicht mehr verstehen, weil das bei uns alles so viel war. Also wenn jemand mir erzählt hat, dass sein Kind einen Schnupfen hat und dass das ganz schrecklich ist, dachte ich immer, ja, schön, mein Kind hat mehr. Und ich finde, da kriegt man schon einen anderen Blick aufs Leben. So Gutes zu genießen, zu bewahren. Und den Moment, den guten Moment, auszukosten, weil andere Dinge einfach passieren.
Ja, dem kann ich mich genauso anschließen. Also ich hatte tatsächlich vor den Kindern so einen Blick auf die Zukunft. Da hat sich jetzt nichts verändert, sage ich mal. Hatte da nicht so eine wirkliche Vorstellung. Ich glaube, das kann man gar nicht, wenn man noch keine Kinder hat, das kann man gar nicht generell beschreiben, wenn man dann Kinder hat. Wenn man dann besondere Kinder hat, ist es. Ja, das Leben passiert, wie du so schön gesagt hast. Und man lässt einfach jeden Tag auf sich zukommen. Und was ich halt auch einfach gelernt habe, genau, die Dinge zu genießen, die kleinen Dinge, ne, esse ich jetzt halt dieses schöne Stück Torte, was hier steht, oder die Sonne scheint, und dann essen wir jetzt ein Eis und zählen jetzt keine Kalorien. Sowas einfach, die Momente genießen. Und was für mich in herausfordernden Momenten total ja, hilfreich ist, einfach an diese schlimme Zeit damals zurückzudenken. Als meine Tochter 3 Monate alt war, musste sie reanimiert werden. Und ich einfach froh bin, dass sie lebt. Dass ich mir jetzt nicht über diese psychische ja, Meltdown-Erscheinung, wo sie jetzt einfach nur da steht und mich seit einer Stunde anschreit, mir denke, oh Gott, Kind, warum ich? Sondern ich denke mir, ja, du lebst. Durch dein Schreien merke ich einfach, du lebst, du bist da, und es hätte viel schlimmer sein können. Das gibt Hoffnung, wenn man einfach so zurückdenkt, was hinter einem liegt, und ja, kann man hoffnungsvoller in die Zukunft blicken.
Gab es besondere Ereignisse oder Erfolge im Leben, eurem Leben mit euren Kindern zusammen?
Ja, es gab viele besondere Momente. Erfolge, weiß ich nicht, ob ich so. Ja, natürlich erstmal die große Herz-OP, die große Korrektur-OP ist rum. Das ist quasi, dem Kind ist jetzt eigentlich erst richtig Leben geschenkt worden. Immer wieder das Kind, das Tracheostoma, also dieses. Dieser Schlauch im Hals ist raus, er kann jetzt selber atmen, er isst selber, er Geht in den Kindergarten, ist dort glücklich. Geht in die Schule, es geht ihm auch gut. Also so, dass doch, ob diese ganze Sorge und Pflege und alles ist anders und man weiß manchmal nicht, wo einem der Kopf steht und wo das noch alles hingeht, waren es doch immer wieder schöne Momente, auch in der ganzen Familie, dass alle fünf miteinander immer noch funktionieren oder immer wieder funktionieren, dass die Geschwister trotz des beeinträchtigten Bruders, der doch sehr viel, zeitenweise sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass es denen trotzdem gut geht, dass die ihren Bruder trotzdem sehr lieb haben und ihn auch vermissen, wenn sie mal 4 Wochen nicht gesehen haben. Ja, dass man sich auch das Leben so stückweise zurückerobert hat, dass man wieder in Urlaub fährt, dass auch der Moritz, was ich auch ein immenser Erfolg finde, der problemlos ausgezogen, hat sich in der neuen Umgebung gut zurechtgefunden, geht jetzt in die Werkstatt, hat da am Anfang ein bisschen Probleme, hatte ein bisschen Probleme, aber das funktioniert jetzt auch gut. Ja, und dann hatten wir jetzt halt letzten Herbst, im Oktober hat der Moritz eine Sepsis und es war wirklich, eigentlich hatten wir schon uns verabschiedet und er hat uns aber mal wieder Kante gezeigt und hat sich wieder ins Leben gekämpft. Also es gibt schon immer wieder Momente, die einen sehr emotional sehr mitnehmen und dann aber auch wieder dankbar und glücklich machen.
Ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir auch einen Reanimationsgeburtstag feiern. Also meine Tochter feiert zweimal im Jahr Geburtstag. Den einen, den sie zusammen mit ihrem Zwillingsbruder hat, und den einen besonderen Geburtstag am 10. März ist der immer. Das ist ihr Reanimationsgeburtstag. Also so, ja, das ist immer für uns auch so, ne, das Schlimme quasi zu was Schönem zu machen. Und sie darf dann an dem Tag immer bestimmen, was wir machen. Also egal, was sie sagt, Schwimmbad, Kino, das wird gemacht. Und ja, bei ihr ist tatsächlich so, als sie die ersten Schritte gemacht hat, da bin ich ausgerastet, als ihr Zwillingsbruder die ersten Schritte gemacht hat. Das war halt so, so, oh ja, er kann laufen. Aber bei ihr war es tatsächlich, also man reagiert einfach anders auf, wenn sie die Dinge auf einmal können. Als der Große das Radfahren gelernt hatte, ja, das war so wirklich ein wahnsinniges Erlebnis. Und ja, bei unserer Tochter warten wir noch drauf. Das wollen wir dieses Jahr mal schauen, ob das vielleicht schon was wird. Und ja, man nimmt das einfach viel intensiver wahr bei den Kindern mit den Einschränkungen als bei dem normalen Kind tatsächlich. Was eigentlich total schade ist, weil es auch immer was ganz Tolles und was Besonderes sein sollte, aber ja, er freut sich dann aber auch mit. Also als seine Zwillingsschwester die ersten Schritte gemacht hat, ist der Zwillingsbruder auch total ausgerastet. Und die Jungs standen hier, haben applaudiert, wir haben gefeiert. Also wir haben so drauf gewartet. Das sind so besondere Erlebnisse, die man ja nie vergisst. Und das größte Erlebnis eigentlich war, als unsere Tochter die Hörgeräte bekommen hat und das erste Mal die Stimme von ihrem großen Bruder gehört hat. Wir haben es tatsächlich auf Video. Wir gucken es uns ganz gern an. Also das, als sie das erste Mal die Stimme ihres Bruders gehört hat, ihn anguckt und anfängt zu lächeln, das ist ein ganz besonderer Moment.
So wie sich das anhört, hattet ihr ja auch nicht so viel Freizeit gehabt durch eure Pflege mit den Kindern.
Naja, Freizeit in dem Sinn, das war dann schon, als der Moritz dann in den Kindergarten ging, zuverlässig und dann in die Schule, dann war schon wieder mehr Zeit. Und die Lucia, die ist ja nur knapp 2 Jahre älter als der Moritz. Also die war noch sehr klein, als es mit Moritz wirklich sehr, sehr intensiv war. Da hat man natürlich versucht, alles, was an Zeit übrig blieb, dann dem anderen Kind zu widmen, damit die auch nicht zu kurz kommt, was auch immer, aber ein Gefühl ist, dass ich immer, das war immer am schwersten zu unterdrücken. Das andere Kind kommt zu kurz, das gesunde Kind kommt zu kurz. Aber ja, und dann kam, als der Moritz dann 6 war, kam der dritte. Also wir haben noch einen Sohn noch bekommen, als der Moritz 6 war. Ja, So viel Freizeit war da nicht, nein. Aber ja, durch die ganz schwierigen Zeiten, da funktioniert man und hinterher merkt man dann, oh, wie habe ich das nur geschafft? Ich muss aber dazu sagen, ich habe wirklich erst angefangen zu arbeiten, als der Moritz 14 war. Moment, 7. Ja. Also ich habe wirklich ganz lange nicht gearbeitet und habe mir das, konnte mir das auch so gönnen, dass ich nicht auch noch arbeiten musste. Ich glaube, sonst wäre es ziemlich heftig geworden. Genau. Und ich habe immer versucht, also auch als Moritz klein war, immer zum Sport zu gehen und doch mal was mit einer Freundin zu unternehmen. Aber ich habe auch einen Mann zu Hause, der wirklich alles übernehmen konnte. Also der die Pflege, auch als sie intensiv war, genauso übernommen hat, wie ich das gemacht habe. Das hat schon sehr geholfen. So dass man sich da auch mal entlasten konnte, gegenseitig dann.
Mein Mann war tatsächlich damals mit unserer Tochter dieses erste halbe Jahr im Krankenhaus, weil ich ja den Zwillingsbruder zu Hause hatte und den Großen, der auch nur 2 Jahre älter ist und die einfach ja noch sehr klein waren. Und als dann irgendwann die Kinder ja auch den Papa so an sich rangelassen haben, also bei der Tochter war das ja gar kein Problem, weil sie ja auch viel mit ihm am Anfang als Baby zusammen war und auch die Flasche bekommen hat. Aber auch als der Große dann den Papa viel besser akzeptiert hat, haben wir es dann tatsächlich so gemacht, dass wir uns immer freie Abende geschaffen haben, dass halt einer weg konnte. Also als der Papa hinbekommen hat, sich mit den Kindern hinzulegen und sie bei ihm eingeschlafen sind, dann bin ich auch mal ins Kino gegangen, mit einer Freundin mal was essen gegangen. Also das habe ich mir dann schon rausgenommen und das muss man auch einfach. Ja, für alle anderen Freizeitaktivitäten nutze ich tatsächlich auch die Vormittage. Wenn bei uns ist leider, ja, die Kinder sind nicht so sehr belastbar, was Fremdbetreuung angeht. Das heißt, im schlechtesten Fall sind sie von 9 bis um 12 betreut. Das heißt, ich habe dann 3 Stunden für Haushalt, Sport und vielleicht noch GZSZ schauen, also Serie schauen. Ja, da muss man einfach schauen, wie man sich die Zeit einteilt. Aber ich denke, je größer, älter sie werden und auch die Oma ein bisschen besser mit eingebunden werden kann, desto besser wird das in Zukunft dann auch. Also dadurch, dass die Kleinen 2019, Ende 2019 geboren wurden, für die Diagnostik alles 2020, als eh Corona war, ist, ja, durfte man ja eh nirgendwo hingehen. Deswegen ist so dieses erste Jahr, ja, verschwunden eigentlich.
Martina, du hast gesagt, als Eltern funktionierst du. Wenn man so besondere Kinder hat, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
Naja, jetzt mal ganz konkret, als der Moritz jetzt im Herbst so krank war, der lag dann quasi von 1. Oktober bis 18. Dezember in Stuttgart in der Klinik. Das hieß für uns, mein Mann und ich haben jeweils 3 Tage gearbeitet und in den anderen 3 Tagen waren wir in Stuttgart. Also wir haben uns abgewechselt. Einen Tag in der Woche hat unsere Tochter von Heidelberg aus übernommen. Wir haben 3 Monate lang quasi einen Tag gearbeitet, einen Tag den Moritz in der Klinik betreut, einen Tag gearbeitet, einen Tag in der Woche hatte ich frei. Da musste ich hier schauen, dass zu Hause ein bisschen was läuft. Und so haben wir quasi 3 Monate funktioniert. Er kam dann nach Hause, musste zu Hause noch Infusionen bekommen. Da gibt es Gott sei Dank im Moment Systeme, die man zu Hause anwenden kann. Und so haben wir quasi zwischen 1. Oktober und sagen wir mal Mitte Januar, bis der Moritz wieder in die WG zurückkommt, haben wir funktioniert und nichts anderes getan. Und als er dann wieder in der WG war und es ihm wieder richtig gut ging, haben wir alle erstmal Husten, Schnupfen, Heiserkeit bekommen, weil wir alle total ausgelaugt waren. Und so habe ich das als öfters empfunden, als du Moritz auch noch kleiner warst. Es gab immer sehr harte Phasen und da kann man nur funktionieren. Wenn sich natürlich die Grundbelastung, da muss man sich natürlich besser organisieren, aber es gibt einfach Phasen, das muss halt laufen. Da hat man ja gar keine andere Wahl. Und das meine ich mit funktionieren. Dass man in harte Situationen einfach funktionieren muss. Ja, genau. Und es wird auch wieder besser. Jetzt die Dauerbelastung, die man natürlich über Jahre hat, ja, das muss auch irgendwie gehen. Und ich habe es manchmal als schwieriger empfunden, mir Hilfe zu organisieren in manchen Situationen, als einfach selber zu machen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Katharina, aber so manchmal, naja, bis ich jetzt organisiert habe, dass die Kinder mittags 2 Stunden betreut sind, dann kann ich es auch lassen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ja gerade so mit Übernachtung bei uns, wenn die Kinder mal bei der Oma schlafen mussten, weil es irgendwie gar nicht anders ging, weil irgendwas war, dann sind die am nächsten Tag, kann man die vergessen. Dann ist es, deswegen versuchen wir wirklich das untereinander, dass entweder mein Mann da ist oder ich und wir getrennt weggehen, weil ja einfach das, was man den Tag danach abfangen muss an psychischer Begleitung, einfach enorm ist. Das kann man sich so als Außenstehender gar nicht ausmalen, was das mit den Kindern macht, wenn sie sich irgendwie anders anpassen müssen, wenn es eine Veränderung gibt, die sonst nicht gegeben ist.
Gab es mal durch dieses immer funktionieren zu müssen, gab es da irgendwann mal einen Punkt, wo ihr gesagt habt, oh, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr? Also, dass man praktisch so am Limit war.
Ja, bei mir war es sehr prägnant tatsächlich. Als diese heiße Phase mit Krankenhausaufenthalten war, 2020 Corona, man hat keine Betreuung für die Kinder gefunden. Wenn meine Mama dann doch arbeiten musste und ich einfach niemanden hatte, durfte ich meine Tochter auch nicht besuchen und meinen Mann, weil Kinder durften nicht auf das Klinikgelände. Das war alles so herausfordernd, so viel Stress, dass ich irgendwann zusammengebrochen bin, selbst ins Krankenhaus musste, die Jungs bei meiner Mutter dann waren und ja, dann wurde MS bei mir diagnostiziert. Also einfach zu viel Stress. Und seitdem das passiert ist, ja, bleibt dann halt mal der Haushalt liegen und ich lasse mal 5 Grade sein, wenn es nicht zwingend erforderlich ist, dass was gemacht werden muss und das auch mal liegen bleiben kann, dann bleibt es auch mal liegen.
Ja, bei mir war es tatsächlich, also so, ja, so einen richtigen Zusammenbruch hatte ich eigentlich nie. Ich hatte massiv Probleme, als sich die Situation eigentlich schon entspannt hat, als es darum ging, dass ich für mich wieder einen Plan gebraucht habe, wo es bei mir hingehen soll. Ob ich wieder arbeiten gehen kann, will, was ich machen möchte, geht es überhaupt? Da kam bei mir so die größere Krise. Wie geht es bei mir selber weiter? Also so, ja, das war so ein bisschen nicht hinterher, aber ja, das war eigentlich so das war wirklich eine harte Zeit, wo ich mir auch Hilfe geholt habe, dann, um mich selber wieder zu sortieren, was bei mir selber passieren kann soll, wie will ich wieder arbeiten gehen. Das hat sich dann aufgelöst, es war auch gut, aber es war ein hartes Stück Arbeit und ich würde sagen, das war in den letzten 20 Jahren so die Zeit, in der mir es am schlechtesten ging. Weil ich einfach so komplett raus war aus dem Berufsleben und aus allem.
Katharina, Gibt es noch irgendwelche Sorgen und Ängsten, die euch belasten?
Ja, es ist natürlich, also Sorgen und Ängste so, die größten Sorgen bereitet mir das soziale Umfeld der Kinder, ob sie wirklich irgendwie mal so den Freund fürs Leben finden. Sie haben tatsächlich bis jetzt keine Freunde, was ich sehr schade finde. Und ich hoffe einfach, sie finden noch die Person, die einfach, ja, ihnen auch zur Seite steht, wenn irgendwann die Eltern vielleicht nicht mehr da sind. Ich meine, klar haben sie sich untereinander als Geschwister, das ist sehr viel wert. Aber so ein Freund, ich wünsche meinen Kindern jedem einen Freund.
Martina, wie ist das bei dir? Gibt es da irgendwas?
Ja, das, was du sagst, das ist nicht. Das war, hatten wir auch, als der Moritz ein Kind war, der hatte natürlich keinen Freund. Und wenn der Moritz zu Hause ist, dann sind wir als Familie gefragt. Aber er hat natürlich, und deshalb diese Sorge, ja, er lebt in der WG, fühlt sich dort sehr wohl und ist einfach gut aufgehoben. Und deshalb mache ich mir, also in sozialer Hinsicht mache ich mir um Moritz eigentlich keine Sorgen. Was gesundheitlich kommt, weiß man nicht. Aber er hat, das war auch sehr prägnant für mich, er hat quasi in seine Mitbewohner in der WG, das sind inzwischen lauter Jungs, das war das Highlight für Moritz, als er jetzt lange im Krankenhaus war, haben die ihn dreimal besucht. An den Tagen war der Moritz der glücklichste Mensch. Aber ich glaube, ja, da sind wir auch sehr dankbar drum. Natürlich, wenn wir mal nicht mehr da sind, ich weiß es nicht, so weit mag ich nicht denken, was dann mit Moritz sein wird.
Gibt es etwas, was ihr euch vielleicht von der Zukunft wünscht? Also egal, ob das jetzt soziales Umfeld ist oder die Gesellschaft oder Ämter, was auch immer.
Ja, ich wünschte mir, dass einfach die Menschen offener werden, dass mehr Inklusion gelebt wird und ja, die Bürokratie hoffentlich durch die digitale Welt einfach vereinfacht wird, dass man einfach viel mehr online machen kann, dass man nicht ständig alles ausdrucken, irgendwo hinschicken, kopieren, muss und ja. Einfach mehr Liebe für die Menschheit.
Martina, wie ist das bei dir?
Ja, das, genau, da kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche mir eine Welt, die auch mit Menschen gut umgeht, die Beeinträchtigung haben, die nicht normal funktionieren, dass sie in unserer Gesellschaft einen guten Platz haben und unterstützt werden. Und das ist auch ein Appell an alle Eltern, dass wir unseren Kindern vermitteln, dass es nicht nur Leistung, gutes Aussehen gibt, sondern dass es auch Menschen gibt, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen und dass diese auch bekommen sollen. Genau. Und natürlich eine offene Gesellschaft.
Gibt es irgendwas, was ihr den Eltern mitgeben möchtet, wenn sie in eurer Situation sind oder auch generell?
Ja, dass man einfach kämpft für sein Kind, dass man auch mal über seine Grenzen geht, weil da ist dann danach noch ein bisschen Energie da und dass man sich nicht klein halten lässt, also dass man wirklich den Mund aufmacht, für seine Kinder einsteht und letzten Endes ist man selbst der Experte für sein Kind. Keiner kennt sein Kind so gut wie du selbst und ja, einfach für sein Kind einstehen, egal wie schwer es manchmal ist. Das lohnt sich, glaube ich.
Mir ist ganz wichtig, Eltern mitzugeben, dass Therapie und Förderung ganz arg wichtig ist für unsere Kinder, aber dass man bitte nicht vergessen soll, dass unsere Kinder alle auch Fähigkeiten haben, und Dinge gut können. Und ich bin schon immer jemand gewesen, der der Meinung ist, dass man die guten Dinge hervorheben soll und über Fähigkeiten fördern und nicht über Defizit. Also positives fördern, nicht defizitäres Aufzeigen wie soll ich sagen? Also über positive Motivation. Du bist toll, du kannst es. Einfach genießen positive Momente mit unseren Kindern und sie, ja, ihnen nicht nur aufzeigen, was sie nicht können, sondern Wert drauf legen, was sie können.
Genau, Martina, das ist dieses Stärken, Stärken.
Genau, stärken, stärken. Genau das meine ich. Also bei aller Therapie die Kinder auch erfolgreich sein lassen und loben und lieb haben, wie sie sind.
Das habt ihr schön gesagt. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden und freue mich, dass ihr in dieser Podcast-Folge mit dabei gewesen seid.
Ja, danke, liebe Wiebke, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, danke schön von mir auch. Danke für die Moderation und für den tollen Austausch.
Und ich komme so aus dem Hintergrund und sage auch danke. Ich bin total geflasht, was ihr so alles erzählt habt und dass ihr euch dann hier so geöffnet habt, fand ich aller Ehren wert. Und denke über meine Problemchen jetzt dann doch wieder ein bisschen so, was für Probleme habe ich eigentlich? Ja, vielen Dank. Ich weiß, dass eine von euch beiden jetzt auch schon wieder weg muss. Also,
Genau, die
wir
nächste
hören uns beim
habe
nächsten Mal in der nächsten Folge und da spreche ich dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr. Ich war heute so leise.
ich.
Macht's gut.